Guten Tag, liebe Nerd-Array-Hörer. Hier ist Nerd-Array Nummer 7. Ist das richtig? Ja, 7.
Ja.
Wir haben uns heute wieder getroffen, um mal wieder eine Aufnahme zu machen. Der Nils.
Moin.
Und der Patrick.
Hier.
Und ich, der Sven. Und wollen heute allgemein über Feldbusse sprechen. Aber als erstes würde ich jetzt sagen, sollten wir über Feedback sprechen, aber Feedback ist bei uns immer ganz schnell. Gibt's keinen. Wir kriegen keine Feedback-Rückmeldung. Wir wissen aber, dass wir unheimlich viele neue Hörer sich interessiert haben für uns. Ich weiß nicht, ob wir sie gewonnen haben, aber sie haben schon mal zugehört oder darauf geklickt, dass es einen neuen Podcast gibt. Aber von denen haben wir auch noch nichts gehört. Wir nehmen mal an, dass das, wenn das Feedback so ruhig ist, dass das alles richtig ist, was wir machen. Aber ich würde mal sagen, Feedback könnte auch sein, also wenn euch nichts einfällt, gerne auch Feedback wie super, Daumen hoch oder sowas, könnt ihr gerne an info@nerdarray.de senden. Ja, das wäre es
erstmal. Genau, oder über die Social Media Kanäle.
Ja, stimmt, die haben wir auch noch.
Das geht auch. Also, wo waren wir jetzt überall? Facebook.
Und Twitter, glaube ich.
Twitter.
Wenn das existiert ja noch. Genau. Also kann man
das
da.
Das existiert noch, ja. Auch da ist es eher ruhig.
Ja. Genau. Ja, als ist. Dann wollen wir heute mal mit dem Topics anfangen. Feldbusse. Ja, Feldbusse gibt es ja schon sehr lange. Fangen wir erstmal mit dem Groben an. Wozu sollen Feldbusse, wofür sind die überhaupt da, Feldbusse?
Ja, in erster Linie entweder eigene oder Fremdsignale von irgendwo abzuholen, ne?
Ja, genau. Ja.
Also große Anlage und ich will von A ein Signal nach B kriegen, ohne
genau.
Ölflex zu ziehen.
Genau, ohne irgendein Kabel zu ziehen, ohne Ölflex zu ziehen, möchte ich irgendwie digitale, analoge Signale irgendwo einsammeln. Ersten SPS waren zentral, keine Ahnung, irgendwie fixe Anzahl von IOs. Und irgendwann waren sie aufgebraucht oder was, und dann hat man vielleicht noch ein paar Karten dahinter gesteckt. Aber.
Ja, bei den ersten, die waren ja fest.
Und ja.
Also, da war nichts mit Karten stecken.
Nee.
Wenn du noch was brauchtest, dann musst du zweite hinstecken.
Genau. Und dann vielleicht digital unterhalten, also Freigabe an die nächste geben oder was auch immer. Also, da ist der. Und dazu war dann eben halt, Feldbus. Also, Kommunikation. Remote-IO wird gerne benutzt, der Begriff, ne?
Ja, klar, halt mit Verteilung.
Ja, dass man über eine größere Anlage an einen zentralen Punkt zieht. Sonst müsste man die Kabel alle an einen zentralen Punkt ziehen, um dann an die SPS anzuschließen. Ja. Und dazu helfen CAN-Bus, verschiedene CAN-Bus-Systeme. Ja, jetzt.
Da war Profibus ja auch beim Siemens damals schon immer ganz toll.
Ja, das war eigentlich, der war Profibus ja eines der bekanntesten am Anfang in der Industrie, würde ich mal so sagen.
Das ist der, wo man immer an die Stecker muss, um zu gucken, ob der Schalter richtig steht, ne? Das war, glaube ich, Profibus.
Ja,
wo am letzten dann der Endwiderstand eingeschaltet sein muss und dann.
Genau.
Nicht und.
Ja. Ja, und da gab es dann immer verschiedene Stecker. Wo, also das Kabel ist lila. Und
ganz wichtig, sonst funktioniert das nicht.
Genau. Das Kabel ist lila und was war denn noch? Ich glaube, ist da rot und grün drin gewesen? Ja, ne? War das
Ach,
rot
das
und
weiß ich
grün?
nicht.
Ja, irgendwie so, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls die, zwei Adern und ein Schirm. Und genau, und
Gelb
diese.
und grün war das bei Ken immer. Weiß
Okay.
und braun und gelb und grün waren
Ja,
manchmal die
bei
Farben.
Ken, ja. Und, bei, und
Ja.
dieses lila Kabel, das war halt auch irgendwie, ich meine, das war rot und grün. Aber okay, jedenfalls waren es zwei Ader. Feldbus, zwei Ader Feldbus, Profibus, musste durchgeschliffen werden von Gerät zu Gerät. Ging irgendwie rein, wieder raus, rein, raus, hatte zwei Stecker an der Unterstation. Nee, die hatten einen Stecker und genau, waren zwei Kabeleinlässe an den Steckern, genau.
Genau, wenn du die verdrahtet hast, warst du drüber.
Wie bitte?
Wenn du die verdrahten musstest, warst du danach 3 Wochen krank, weil du
Ja.
Krämpfe in den Fingern hattest.
Genau. Ja. Diese ja, Durchverdrahtung war einmal das, die Stecker waren aber so vorbereitet, dass man die einzeln auflegen konnte, glaube ich. Das war irgendwie mit A, B, keine Ahnung, oder wie auch immer das hieß. Und ja, der Vorteil bei den Steckern war eben halt, wenn du ihn rausgenommen hast, hat der Rest der Anlage eben halt noch funktioniert, weil es so durchverdrahtet war. Genau, und der letzte muss terminiert werden. Ja. Das war, oder der erste und der letzte, glaube ich, das war dann eben halt mit so einem Abschlusswiderstand. Also im Prinzip sowas genauso wie CAN-Bus auch, ne? Also
Weißt du,
zwei Ader durchziehen.
wie weit der funktioniert? Strecke?
Das weiß ich nicht mehr, der war ziemlich fix, der Bus. Gab es in zwei Geschwindigkeiten oder sowas? Irgendwas mit 300? 300? 300 Kilo und bis hoch bis 1 Mbit oder sowas. Also das weiß ich nicht mehr genau. Der
Ja, ich
konnte
weiß nur,
schon recht schnell werden, ja, aber dann
das
wohl,
ist halt häufig
ja.
bei Anlagen immer eine Frage,
Ja.
welches Bussystem oder welchen Feldbus benutze ich. Und dann war immer eine der ersten Fragen, wie weit, also welche Strecke muss ich dann zurücklegen, ne?
Ja, genau. Ja, der hatte aber, das musste man, glaube ich, irgendwie festlegen bei der Projektierung bei Siemens irgendwie vorne festlegen, wie
Wie teuer
welche,
das Kabel wird.
ja genau, Feldbus, das Kabel war immer das gleiche, nur die Länge wurde dann eben halt verändert. Und ich meine, es war irgendwie einmal irgendwas mit 300 und einmal mit zwei Geschwindigkeiten hier. Kann man ja mal hier so gucken. Was sagen die denn? Nee, so auf der Schnelle sehe ich das jetzt auch nicht, aber
33 Bit,
ja,
warte,
33 Bit, ja, aber
warte,
irgendwie keine Geschwindigkeit. Baudrate? Keine Ahnung.
das ist immer schwierig zu
Ja.
verfolgen, wenn man nicht selber scrollt.
Beim CAN-Bus war das ja immer ganz stark abhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit und aber auch über die Angabe nur für einen einzigen Teilnehmer.
Genau. Ah, 12. Ach, das ging. Bis 12
Bis
Mbit, ja, das ist.
1200 Meter beschränkt.
Ja.
Zwischen zwei Repeatern. Sowas.
Ja. Aber die haben es können Bitraten von 9,6 bis 12 Mbit eingestellt werden. Die waren also noch schneller, ja, okay.
Ja, bei 12 Mbit hast du dann die 100 Meter.
Ja, mehr geht dann nicht.
Ja. Jo, das war Profibus, ne? Findet man denn noch viel in der Industrie, wa?
Ja,
Ja, immer noch.
alt. Ne,
Den
echt?
kriegst du nicht tot.
Genau.
Es ist wirklich so, den kriegst du nicht kaputt. Das ist,
Ja.
der ist nach wie vor im Einsatz. Das ist echt schlimm.
Ja. Okay.
Wobei
Also
man mit
die.
Profi das ja wirklich entsprechend das Gegenstück dazu hätte. Ja.
Ja. Ja, aber du hast im Prinzip ist es einfach, ne? Du hast nicht noch eine zusätzliche Geräte zu kaufen. Es sind eben halt zwei Adern, die werden einfach durchverbunden und dann war es das, ne? Zwei Farben, Farbe auf Farbe, das kriegen die Leute dann alle hin und dann. Nee, es war nicht so einfach. Also ich habe viel, ich habe während der Inbetrieb mal viel an den, unter den Anlagen gelegen, um jetzt diese Fehler daraus zu kriegen, bis jede ET200 grün erst geleuchtet hat.
Sie kriegen sollte.
Hat es lange gedauert.
Die meiste Fehlerquelle ist sowieso der Abschlusswiderstand.
Ja, wenn das irgendwie in andere Kabel reinlief, dann waren da irgendwo Dreher und dann, weil sie jetzt anderes Kabel benutzt haben oder AB, keine Ahnung, irgendwas vertauscht hatten, dann Abschlusswiderstand natürlich. Was auch noch dazu kommt, ist, dass du, also die Diagnosemöglichkeiten da irgendwie nicht so toll waren. Du hast nur gesehen, dass diese ET200 in der Konfiguration nicht gelaufen ist. Und musstest ja immer die Hardware-Konfiguration darunter laden. Und dann musste genau die Module so stimmen, wie sie da gesteckt haben. Das war eben halt ein bisschen schräg, dass der Typ auch immer genau stimmen musste. Und wenn du ältere hattest denn, oder neuere bekommen hattest, als deine Anlage mal früher konfiguriert war, dann musstest du die Hardware wieder neu darunter spielen und das dann ändern. Das war irgendwie ein bisschen schräg. Aber das hat meistens bei großen Anlagen ein paar Tage gedauert, bis der Bus erstmal so lief. Ja. Fand ich ein bisschen schwierig, immer in Betrieb zu nehmen. Aber ja, der hat sich so durchgesetzt, Profibus, ne? Ablöse, Profinet. Wäre ganz nett, ja. Macht aber, wenn du sagst, das wird noch viel eingesetzt. Also bei uns jetzt nicht. Also ich sehe den selten. Profibus, wir hatten mal ein, zwei Kunden, die denn da doch irgendwie noch verwenden. Aber meistens ist das dann irgendwelche Altanlagen oder sie haben da irgendwelche Geräte da drin, die nicht geändert wurden.
Und naja, häufig musst du ja auch mit Fremdanlagen reden.
Ja.
Und die geben dann halt den Bus vor, ne?
Ja.
Und dann hast du halt keine Wahl.
Richtig.
Ja, und dann musst du da noch eine extra Karte reinstecken. Genau, so eine Profibus-Karte, weil das ist eben halt kein Standard, ne? Ja. Nicht mehr. Bei uns jedenfalls nicht. Ja, und so ein anderer Bus, der auch nicht tot zu kriegen ist, ist der Modbus, ne? Der ist bei uns zum Beispiel nicht so tot zu kriegen in der maritimen Branche.
In allen Varianten.
Genau. Zu finden. Genau. Es ist unglaublich, aber war, also Modbus ist auch dort. Das ist wahrscheinlich das, was in Industrie sonst mit Profibus passiert. Jedes Gerät spricht irgendwie Modbus. Also, das da eingebaut wird, spricht irgendwie Modbus, ob das RTU oder UDP oder TCP oder was auch immer. Das kann das meistens und dann wird es auch so angebunden. Also, die versuchen dann nicht irgendwie einen moderneren Bus denn zu kriegen. Froh sind wir schon, wenn sie mit Modbus TCP sprechen, also über Ethernet und nicht über
RTU
serielle Schnittstelle und so weiter, weil da ist das Timing echt ein Krampf und das ist dann nicht so schön.
Bei Modbus ist es ja nicht nur, also das ist das Timing, dann definiert es ja irgendwie oder darf das ja irgendwie jeder für sich selber definieren, habe ich so das Gefühl. Also die klassischen Zählweisen und Offset und Intel und
Motorola.
Motorola. Aber wenn das noch losgeht, ist beim Profibus-Profinet auch immer ganz schlimm.
Ja.
Ich gebe es das ja. Achso, klar, das ist ja eigentlich nur das Byte-Geschubse.
Ja,
genau. Aber da kämpfen wir mit Modbus. Also es fängt mit dem Timing an und schlussendlich endet es darin, dass einer bei 0 anfängt zu zählen, der nächste bei 1 und dann noch irgendwo Bit-Offset drin ist oder keine Ahnung. Irgend so ein Blödsinn.
Ja.
Das ist immer sehr lästig, finde ich, bei diesen.
Kann man sehr leicht am Ziel vorbeischießen, ja, bei der Konfiguration.
Ja, du machst halt Fehler und bist ewig beschäftigt, weil irgendwo nur eigentlich ein Kommunikationsproblem zu den Firmen herrscht, ne?
Ja.
Du bist ewig am Suchen, warum deine Anlage so komische Dinge tut.
Oder nichts.
Oder nichts, ja, genau. Das geht auch.
Ja.
Ja. das ist schon, genau, also da gibt es heutzutage echt angenehmere Dinge, um sowas zu umgehen.
Genau.
Was bei Modbus halt auch so fehlt, sind diese Beschreibungsdateien, die andere mitbringen, wie CAN zum Beispiel.
Ja, das macht es natürlich schon deutlich einfacher. Das ist schon mal ein Schritt dahin, dass es ein bisschen besser ist, ne?
Ja, ja, genau. Wenn sie denn funktionieren, das,
ja.
Das ist dann immer noch die Frage. Aber ja, wenn man die hat, dann hat man schon mal die halbe Miete, sag ich mal.
Ja, ja. Ja, Beschreibungsdateien sowie bei CAN, ja, die EDS-Dateien vom Hersteller geliefert. Und dann hat man eben halt einen Konfigurator, wo man es reinliest. Das ist schon recht angenehm, ja. Dann kann man schon sehr gut, ja, wenn sie stimmen, wie du sagst, ja, dann kann man es sehr einfach einbinden in das System und damit schon mal kommunizieren. Also,
wenn man die nicht hat, wie komplex ist das dann? Also ich bin da leider sehr jungfräulich.
Da hast du eigentlich keine Chance. Du musst es wissen.
Ja.
In den EDS-Dateien steht ja üblicherweise drin der Herstellertyp und der Device-Type.
Ja.
Also der überprüft, damit kannst du schon überprüfen, ob die EDS-Datei zu dem Gerät passt, was du da vor der Nase stehen hast.
Mhm.
Ja. Und aber ansonsten, gut, jetzt hast du noch das Problem mit CAN oder CAN Open. CAN Open gibt wieder die bestimmten Objekte vor. CAN Standard, dieses Basic CAN, wie man es auch vielleicht nennt, da hast du halt einfach irgendwelche Objektnummern, die du hin und her schickst und hast überhaupt keinen Hintergrund, welche Adresse das ist.
Ja, das wäre so wie bei Modbus, Register hin und her schicken, das wäre bei CAN auch, PDOs sind auch Register an diese 8 Bytes, die man denn da hin und her schickt, an einen bestimmten Identifier, und das wäre genau das gleiche Chaos. Ne? Und deswegen hat man CAN Open erfunden, damit das ein bisschen geregelt zugeht. In Industrieanlagen ist das auch sehr verbreitet, sag ich mal.
Ja, beim CAN Open hast du auch dieses ganze Heartbeat-Gedönse und Noteguarding und das ganze Zeug mit abgedeckt.
Ja.
Das ist schon ganz gut, weil es einfach definiert ist, wie da der Ablauf ist.
So eine EDS-Datei selber machen kann man auch. Das ist im Prinzip eine Textdatei. Wenn man tief und lange damit arbeitet, kriegt man das schon hin. Aber das ist, man muss sehr viel von dem Gerät wissen. Und da muss man mit dem Hersteller sprechen, auf welchen PDOs er was hin und her schickt. Und dann kann man sowas zusammenbasteln, habe ich auch schon mal gemacht, aber ist immer ein Abenteuer, ne? Also ist nicht schön. Also EDS-Datei sollte immer vom Hersteller geliefert werden, weil der kennt sich damit aus. Der weiß, der hat das, den Knoten implementiert. Und ob er SDOs kann oder nicht, also PDOs, Prozessdata oder Service Data Objekte unterstützt, das weiß der am besten. Wenn du es selber ausprobieren sollst, ist das schwierig.
Ja, ich glaube. Fast unmöglich.
Ja.
Ja, aber irgendwie hat fast jeder erwachsene Mensch mit CAN zu tun, ne?
Muss ich nur mal der ist auch, denke ich, sehr weit verbreitet.
Ja. Trotzdem, weil auch muss ich nur mal ins CAN Auto setzen.
Ja, genau. Ja. Im Auto ist der auch Standard, genau.
CAN hat halt auch diesen schönen Vorteil, dass er halt echt problemlos funktioniert, wenn er denn mal läuft.
Ja, ist ja eigentlich, also außer CAN Open. CAN Open hat ja auch einen Master, aber CAN selber ist eben halt, benötigt keinen Master.
Multimaster schimpft sich das.
Genau.
Theoretisch kann da jeder irgendwas kreuz und quer schicken.
Genau, genau. Und die können sich untereinander unterhalten sogar und so weiter. Das ist schon ganz nett. Also du kriegst überall diese Objekte mit. Das wäre jetzt bei uns, haben wir es auch mal implementiert, ist J1939. Das ist das, was in der Motorenwelt, in der Automotive-Industrie eben halt so Standard ist. Die unterhalten sich und eben halt die Objekte sind da definiert, wie die heißen. Wie die zusammengesetzt werden. Ja. Wie heißt das noch? PGN und...
PGN, also... oh Gott.
Ja. PGN sind diese Nummern.
PGN und SPN.
Ja, SPN und PGN. Ja, genau. Und die sind definiert in der Norm. Und weiß ich, dann weißt du eben halt, dass der Motor die und die Daten schickt und sowas. Du kannst darauf horchen und kriegst das eben halt mit. Oder du kannst sie auch schreiben, wenn du willst. Hm. Wenn du der Motor bist, schreib sie einfach. Ne? Und das ist ein riesen Objektverzeichnis und ist aber mit 29-Bit-Identifier. Im Gegensatz zu CAN-OPEN 11-Bit-Identifier ist das 29-Bit-Identifier, die er sendet. Und ist auch eine Norm als solches. Ja, Multimaster. Kann überall sprechen. Finde ich eine gute Lösung. Deswegen ist er wahrscheinlich auch im Auto so drin. Also.
SPN ist Suspect Parameter Number.
Ja.
Und PGN... Na toll, warum kennt er das jetzt nicht? Ah, da, Parametergruppen. Ja, das ist die eindeutige, also Parameter Group Number.
So. Ja.
Eindeutige Identifizierung der Gruppen. Hm. Ja. Da muss man sich aber auch, also damit habe ich schon ein bisschen was gemacht, da muss man sich echt mit beschäftigen, um den grob zu verstehen. Das ist schon, der ist auch schon ganz schön komplex, finde ich. Aber er ist definiert und genormt, also das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Ja, und dann kannst du so dich an den Kernbus deines Autos so dran klinken und könntest da einen eigenen
Einparkassistenten aktivieren.
Ja, genau. Ja. Selber das Lenkrad bewegen oder so weiter. Das kannst
die
du.
Die wildesten Videos auf YouTube. Ja.
Da kann man schon viel mit rumbasteln. Hinterm Aschenbecher ist übrigens der Anschluss, ne?
Bei dir?
Ich hab keinen.
Nee, weiß ich nicht, keiner. Ich hab keinen Aschenbecher mehr.
Ich wollte gerade sagen, die Autos von heute haben doch gar keinen Aschenbecher mehr.
Aber irgendwie da war der immer. Weiß ich nicht.
Musst du einen reinstellen, dann hast du auch eine.
Dann stelle ich meinen Aschenbecher da rein und heb ihn hoch. Da ist der Anschluss.
Da ist der Anschluss.
Genau. Da kann man sehr, sehr schick mit rumspielen. Automobilindustrie und Motoren haben wir auch ein bisschen was mit zu tun, deswegen ist er bei uns auch im Einsatz. Sonst ist da restliche Kommunikation bei uns im Schiffbau sehr viel Modbus. Was wir jetzt sehen, ist Profinet. Kommt so langsam. Das ist mit Industrie, Patrick. Profinet. Nächste Standard. Oder eher was anderes.
Nicht so wichtig. Profinet RT hat zumindest den Vorteil, dass du ja sternförmig ausbauen kannst.
Ja.
Aber hast halt nicht die hohen Zykluszeiten, wie beim EtherCAT.
Genau.
EtherCAT hat halt nur einen seriellen Aufbau. Also auch mit diesen Verteilern hast du trotzdem nur einen seriellen Aufbau, weil der intern das seriell umswitcht.
Genau, ja.
Du hast also keinen echten Standverteiler, wie es beim Profinet ist. Ich bin mir nicht ganz so sicher. So richtig gut finde ich es jetzt noch nicht.
Was denn Profinet?
Ja. Ja. Und es dauert vielleicht einfach noch. Es ist ja noch nicht ganz so alt. Da sind so Sachen wie EtherCAT einfach wesentlich älter.
Ja, aber Profinet, also ich sag mal, es gibt ihn ja in den Ausprägungen RT und IRT. IRT wäre das gleiche wie bei EtherCAT. Der macht auch das Ethernet-Protokoll kaputt am Ende. Ne? Also er benutzt es. Und du kannst denn keine anderen Protokolle fahren. Das ist bei EtherCAT nicht möglich und bei IRT auch nicht. Aber bei Profinet hat das den Vorteil, bei Profinet kann ich parallel eben halt andere Protokolle fahren.
Genau, das kann ich. Und trotzdem, wenn ich so eine Anlage plane, würde ich immer sagen, leg das auf eine getrennte Schnittstelle.
Ja.
Weil du weißt nie, welche Auswirkungen das hat.
Ja, ich überlege mir auch gerade, wenn ich wirklich mehrere Antriebe synchronisieren möchte, ne? Die jetzt wirklich, wo das wichtig ist, dass die synchron fahren.
Das machst du nicht mit RT.
Nee, Nee, erstmal das nicht, machst du nämlich mit RT. Und außerdem, wenn es so ein Echtzeitprotokoll auf Ethernet-Basis gibt, dann würdest du das trotzdem getrennt machen, weil du würdest da ja unterbinden, dass die Bandbreite von irgendjemand genommen wird, dass das dann nicht mehr synchron sein kann. Genau.
Das kann dann nur eine Notlösung sein, dass ich sage, ich tunnel das. EtherCAT kann das ja theoretisch auch, dass du es tunneln kannst.
Ja, genau, ja. Weil du
ein EtherCAT-Paket, ja, das TCP-IP-Zeug mit durchschleust.
Ja.
Aber du hast ja dadurch auch wieder ein Handling drüber, weil du sagst, okay, du hast irgendwo einen Hut auf, du kannst es notfalls abstellen.
Ja, ja, ja.
Und im Profinet-RT kannst du es, es ist zwar, denke ich, auch priorisiert, die ja. RT-Pakete.
Ja, die kommen schon irgendwann durch, also die haben auch Vorrang, aber ja, die sind aber ja, da sprechen wir über Millisekunden, ne?
Ja, ja, schon. Aber also wenn ich da die Möglichkeit habe, sage ich, trennt sauber auf, dann hast du deinen normalen IP-Bereich, deinen Profinet-Bereich.
Ja.
Und dann wenn dann irgendwelche Störungen auftauchen, dann weißt du schon mal, an dem Mischmasch liegt es nicht.
Nee. Ja, und aber in den meisten Fällen reicht, also für die meisten Anlagen reicht der RT vollkommen aus. Da sprechen wir über Einsammeln von, IOs im Millisekundenbereich und die wirst du ja auch kriegen. Im Millisekunden.
10 Millisekunden.
Ja, wenn du...
Also erfahrungsgemäß läuft Profinet RT bei 10 Millisekunden stabil.
Genau, aber diese Zeiten waren früher bei Profibus auch nicht anders einzuhalten. Also wir haben da auch nur, wir sind da bei 8 Millisekunden gewesen, immer so, was man, und das wirst du mit Profinet auch hinkriegen. 8 Millisekunden. Ja,
das ist auch, 8 Millisekunden haben wir mal gemessen.
Ja, und das ist das, was es schafft und dann geht's.
Schneller geht, aber dann geht es mit Aussetzen.
Ja, genau. Und das ist so, wo man mit leben kann, sag ich mal, für normale Anlagen. Wenn du schneller sein willst, musst du es sowieso getrennt machen. Irgendwie. Und da ist der EtherCAT oder IAT halt das Richtige, denke ich schon.
Ja. Sobald du Prozesstechnik hast, wo es egal ist, ob das Ventil eine Millisekunde früher oder später aufgeht, dann kannst du das damit super machen.
Ja.
Aber synchronisieren, das ist überhaupt kein Ding.
Mit CAN kann man auch gut synchronisieren, aber da sind wir auch im Millisekundenbereich, also im Bereich, weiß nicht, 4 oder 1 Millisekunde kriegt man da irgendwie noch hin. Aber bei IAT oder EtherCAT sprechen wir über Mikrosekunden, ne? Synchronisation 125 Mikrosekunden oder sowas, weil ja, habe ich so im Kopf. Also da sind Synchronisierungszeiten die du vielleicht brauchst für solche Schaftsteuerung oder sowas.
Ja, aber das Königswellenregler. Da muss man auch dazu sagen, das sind dann schon Zeiten, da sitzt nicht mal eben der gerade die Lehre beendet hat dort und macht das, sondern dann sitzen da auch schon Leute da, die wirklich Ahnung davon haben, was sie da einstellen müssen. Also man kann da nicht einfach sagen, hier 125 Mikrosekunden, 100 Antriebe und dann synchronisier mal.
Nee.
Das ist schon ein bisschen mehr.
So, wenn man, ich weiß gar nicht, sprechen da immer über 32 Antriebe oder so, das war dann schon mal eine Herausforderung, sag ich mal. Und da kann man dann über Zeiten und Abfolgen, muss man dann sich genau Gedanken drüber machen, wie das abgearbeitet wird. Ja. Ja, das ist richtig. Ja. Und
ja, aber sie geben es her, ne?
Also ja, die beiden Busse geben es her. Also EtherCAT und Profinet IRT. So, der Rest ist eigentlich alles im gleichen, spielt in der gleichen Liga. Was gibt es da noch? Also DeviceNet haben wir noch
hier noch. Oh ja, das habe ich jetzt auch auf dem Plan beim Projekt.
DeviceNet?
Die haben ganz viel über DeviceNet angebunden.
Ja. Ja, ist eigentlich, hat nur einen anderen Namen, ist im Prinzip auch CAN Open. CAN, also nicht CAN Open, sondern CAN. Mhm. Zwei Adern, irgendwelche Objekte, PDOs hin und her schicken oder sowas. Das kommt von den Amerikanern und CAN kommt, glaube ich, von Philips, also Europäer. Ja. Ne? Ja. Ja. Und die weiß nicht, ist die Amerikaner werden Rockwell, glaube ich, die das denn erfunden haben. Und das ist denn am Ende beides ähnliche Technologien, genau. Profinet, da war von Rockwell auch, gibt es das Ethernet-IP-Protokoll. Das ist mir nur
das gibt's auch schon
einmal,
länger.
ja, ist mir aber auch nur einmal begegnet bei
Noch
uns
nie
hier,
gesehen.
weil irgendeine Anlage umgeändert wurden. Oder wir sollten mit Geräten sprechen, die eingebaut waren das waren Omron-Geräte. Aber Omron, weiß ich nicht, ist ein Asiate, ne? Oder? Oder wo kommen die her? Weiß ich nicht.
Glaube ich nicht.
Nee? Omron, ich weiß nicht. Jedenfalls ist das eine Omron-Steuerung gewesen, die Ethernet-IP gesprochen hat. Ja, dann mussten wir die anbinden und dann. Aber das ist sowas Ähnliches wie ja, Profinet, irgendwelche Objekte, Ethernet-Frames durch die Gegend schicken, über TCP und dann werden die da ausgetauscht, ja. Ist ein Protokoll eben halt. Auch dort ist parallel möglich, andere Protokolle zu fahren. Und damit sind die auch in dem Bereich 10 Millisekunden. Ähnlich.
Ja, da war ich jetzt in der Liste dann noch so sehe. Cycos war ja eigentlich tatsächlich ein reiner Antriebsbus.
Ja.
Du hast Cycos 2 mit dem Lichtwellenleiter nur für Antriebssynchronisation genommen.
Genau.
Und das unterscheidet den eigentlich von allen anderen so ein bisschen.
Ja.
Weil alle anderen waren so, ich habe eine Steuerung, ich habe einen Antrieb, ich habe ein Ventil, ich habe dies und jenes dran. Ich kann quasi irgendwelche Devices haben. Und Cycos habe ich immer bloß in Verbindung mit Antrieben gesehen.
Ja, das stimmt. Das gab keine, es gab keine Cercos 2 Ventilinsel, oder? Nee,
genau.
Nee. Gibt's nicht. Nee. Wüsste ich das auch nicht. Nee, habe ich auch nicht.
Weil du hast immer dein Master-Telegramm gehabt und deine Antriebstelegramme, die dann zurückgekommen sind.
Ja.
Das war immer der gleiche Ablauf.
Ja.
Man kann aber überlegen, wo da eigentlich die Unterschiede dann trotzdem sind. Ne? Mein Profinet-Profibus ist klar, kommt von Siemens. Profinet als Nachfolger. Aber die restlichen sind doch eigentlich so Einbindungen von allen möglichen Teilnehmern. Wer gesagt, ich habe eine Slave-Implementierung dafür, konnte da seinen Teilnehmer ins Feld schicken und sagen, hier, mach mal.
Ja, ja, dann hat man da irgendwelche IOs, ja, genau. Solche Remote-IOs, die man denn fix waren oder optional ausbaufähig oder was auch immer, das ist ja eigentlich egal, oder Umrichter, Servos, keine Ahnung, die sprachen dann auch entweder Profinet, Profibus, CAN-Bus oder also was, DeviceNet gibt es bestimmt auch, weiß ich nicht. ja, und die haben die ganze Bandbreite, wie Antriebe, Ventil, Inseln, IOs und so weiter angeboten, ja. Genau. Sehr flexibel. Das ist und natürlich Fremdanbieter an einen SPS anzubinden, ist das ganz nett. Ne? Also musst nicht bei einem Anbieter bleiben, sondern kannst dir irgendwie verschiedene, wenn du mit Schmerzen leben kannst, dann kannst du. Wie bitte?
Ist für einen Kunden sehr gut.
Ja.
Für die Hersteller manchmal, wir wissen es ja, etwas anstrengend, sagen wir es mal so.
Ja, aber auch für, wenn du das anbieten sollst, anbinden sollst, also als Projekteur oder Ingenieur jetzt draußen, sollst du eine Anlage projektieren und du kriegst da jetzt eine Ventilinsel von, wie heißen sie noch, Rexroth oder keine Ahnung, und die dann irgendwie kehren kann oder so. Und die sollst du denn in deinen Konfigurator einbinden. Ne?
Ja.
Also das ist, weiß ich nicht, das klappt nicht immer. Das klappt nicht immer. Ich weiß nicht, wie weit das heute ist. Also ich bin da jetzt ja auch schon ein paar 15 Jahre raus aus der Projektierung. Aber damals war das immer, dass die Konfiguratoren dann natürlich nicht alles gefressen haben und auch ein bisschen rudimentär waren. Also ich weiß nicht, wir haben ja auch viel mit CodeSys gemacht und der hat im Prinzip nicht so richtig einen Konfigurator da drin, sondern
Und da sind dann die Probleme aufgetaucht. Du musst jetzt quasi einen fremden Konfigurator nehmen.
Genau.
Der hat irgendeine Datei erstellt. Bei Profibus war das ja auch mal ganz gern. Du hast eine 2BF-Datei erstellt und die musstest du einbinden.
Ja.
Und wenn da irgendwas nicht gepasst hat, irgendeine Kleinigkeit.
Ja, dann warst du nur am Telefon.
Nicht,
ja. Ja, das, also so mit CanOpen jetzt, also das ist schon ziemlich durch definiert und was die Konfiguratoren so können müssen. Wie das jetzt bei den anderen aussieht, weiß ich nicht. Also es gab, wir haben früher den Profibus, weiß ich auch noch, da haben wir auch mit irgendeinem, wie hieß das noch, Com-Tool, B, irgendwas mit von Siemens, Com.
Den Namen weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber mit dem haben wir es damals auch gemacht.
Da musste man irgendwie diese 2BF-Datei da irgendwie erzeugen. Ja. Ja, genau. Und die musste man dann irgendwo rauflegen auf unser System und dann mit den konnte man die einbinden. Ja, genau. Und das ist irgendwie, da haben wir auch schon viel noch nachgezogen, aber das weiß ich nicht, wie das jetzt so alles so klappt in fremde
Sachen. Schöne Frage an die Hörer.
Ja.
Der hat da Erfahrung und gerne mal teilen.
Ja. Genau. Wie gut das heutzutage aussieht bei den anderen.
Da ist tatsächlich die Variante, die der Beckhoff da macht oder die diese EtherCAT-Organisation macht, mit diesem EtherCAT-Plugfest, wo quasi alle Hersteller, also viele Hersteller eingeladen werden und zusammenkommen und dann am Ende von der Woche tatsächlich alle Teilnehmer, die da sind, miteinander verbunden werden und dieses Bussystem wird einmal konfiguriert.
Ja.
Du machst einen Interoperabilitätstest über alle Teilnehmer, die da sind.
Ja.
Das ist ziemlich geil, weil da findest du wahnsinnig viele Fehler raus, die du gleich beheben kannst, wo irgendein Slave falsch implementiert wurde oder.
Wenn es nur Unschönheiten sind, ne? Aber man kriegt es
richtig
stabiler hin.
Ja. Das ist schon, ich weiß nicht, ob Profinet macht sowas bestimmt auch irgendwo, aber jedenfalls sind genau diese Plugfeste, da nehmen wir ja auch dran teil, weil wir haben ja auch einen EtherCAT-Konfigurator, wir haben einen CAN-Konfigurator, wir haben.
Ja, da war ich dreimal dabei.
Da warst du dabei. Profinet-Konfigurator, genau. Profibus haben wir jetzt mittlerweile auch. Die ja auch irgendwie an der Norm hängen und dann dementsprechend auch eingebunden werden, ja. Aber wie gesagt, im Feld weiß ich das nicht mehr so richtig, wie gut das jetzt läuft mit diesen ganzen fremden, verschiedenen Herstellern. SMB fällt mir gerade ein, oder wie hieß der andere? Ganz wichtige Ventilhersteller, genau. Der hatte dann auch immer so einen Kernknoten oder Profinet oder Profibusknoten und die haben dann auch immer diese verschiedenen EDS-Dateien, GSD-Dateien und so weiter geliefert. Viel mit Vakon habe ich früher gemacht. Da war es dann auch so, dann war es eine neue Serie, dann haben sie irgendeine Kopie von irgendeinem Gerät gemacht, ein bisschen was ausgewechselt und dann passte das nicht und ja. Dann bist du am Telefon und versuchst, das da einzubinden, dass es denn irgendwie klappt. War schmerzvoll, aber unabhängig, also du brauchtest nicht nur einen Riesenhersteller nehmen, der dir alles geboten hat, sondern du konntest dann auf verschiedene kleine und die dann aus den Baukasten zusammenbauen. Und fand ich immer, am Anfang immer ganz schwierig und anstrengend, aber die im Einkauf standen da drauf.
Ja, woher das wohl kommt.
Ja. Ja. Das war das, was wir da damals so an den Anlagen gebaut haben. Ja, dann gibt es ja auch noch andere Bussysteme. Serkos haben wir ja schon drüber gesprochen. Dann gab es so Varan, den kenne ich so nicht, keine Ahnung.
Das ist auch
so
nicht.
Ja, es hat dieses eigenes Bussystem vom Sigmatec.
Ja.
Auch als Echtzeit-Ethernet-System. Ob man sich dann irgendwann mal entschieden hat, das gar nicht so rauszubringen oder was da der Grund ist, dass es noch nicht so weit verbreitet hat.
Ja.
Powerlink ist ja auch so eine Eigenart von B&R.
Ja.
Hat sich auch noch nicht so richtig, finde ich, durchgesetzt.
Nee. Tja, das sind so grob die Bussysteme. Denn, ja, wenn es sowieso eigene Systeme, Echtzeit, Ethernet Bussysteme oder Feldbussysteme haben, ist bei uns ja eben halt auch, gibt es nur einen, kann man hier nur ansprechen, das ist der Bluecom. Ist ein wirklicher Echtzeit, ja, kann man die Feldbus nennen? Nee, Protokoll. Ist ein Protokoll. Ja, ein Protokoll. Genau. Ja. Echtzeitprotokoll ist nicht ein Feldbus. Nee, deswegen haben wir den auch gar nicht so richtig. Also im Prinzip ist das ein Echtzeitprotokoll auf Ethernet basierend und kann IOs ansprechen. Ja, und wird bei uns benutzt. Ja, genau. Sonst haben wir denn was jetzt so alles aufkommt, ist, was wir noch nicht angesprochen haben, ist so eine komischen Systeme, ja,
auf
wie...
Auf Signalebene, ne?
Signalebene, genau. So. Ja. Hard-Protokoll zum Beispiel.
Das habe ich jetzt zum Beispiel noch nie irgendwo gesehen. Ich weiß zwar, es ist irgendwie Thema, aber ja, ich habe es noch nie irgendwo im Einsatz gesehen. Oder?
Ich habe das mal getestet, will ich es nicht sagen, aber... Also ich habe ja mal für so einen Tankmesssystemhersteller gearbeitet und da hatte ich mal Sensoren und da war dann die Diskussion, ob man die über Hard konfiguriert oder nicht. Da wurde mir das mal gezeigt. Es funktioniert. Damals hat man sich dann allerdings beim Preis dagegen entschieden, weil braucht man ja eigentlich nicht so oft. Ne?
Was ist dann der Vorteil von Hard? Was können die mehr? Mein IO-Link weiß ich. Du kriegst ja auch einen Sensorstatus mit. Wie zum Beispiel eine verdreckte Lichtschranke.
Ja. Also das bei mir leider auch 20 Jahre her oder sowas. Also da bin ich.
Oh,
ja. Aber, das war recht neu und ja.
Aber so ähnlich ist es bei Hard auch. Also Hard habe ich gesehen bei, ich habe früher Pebble und Fuchs Geräte eingesetzt und da waren es eben halt Auswertegeräte. Also du kannst das Gerät erstmal konfigurieren. Das ist eine Sache. Genau. Also das ist war eigentlich das Erste, was man so gekriegt hat. Man hat dann so ein Hard-Modem dazwischen gepackt, zwischen die Stromschleife, weil das basiert auf diese 4 bis 20 Milliampere Signal. Und
das wird da irgendwie drauf.
Hast dich da einfach mit reingehängt in die Schleife und dann konntest du mit dem Modem selber, konntest du dann ein Konfigurationstool aufmachen und dann diesen Sensor eben halt noch konfigurieren. Entweder
Limits also
oder Aufzeichnungen, die er gemacht hatte, der hat Logging.
Genau, Fehler diagnostizieren.
Genau, und all sowas. Okay. Ja. Und das war alles da drin und in dem Protokoll. Was sie sich vorgestellt haben, ist natürlich, dass du Hardwarekarten als Hersteller auch anbietest und dann musst du dann ja aber dieses Hard-Modem in deiner
Hardware haben.
Ja. Ja, Hardware einbauen und dann auch noch durchrouten in das Konfigurationstool. Entweder musst du es implementieren oder musst dann eine Schnittstelle auf PC bieten, der dann da durch das Ding routet und auf die Steuerung kommt irgendwie. Und das war natürlich dann auch eine Herausforderung. Und es ist aber, wie ihr schon sagt, also nicht groß eingesetzt worden. Ich habe das jetzt bei Pebble und Fuchs ist dann einen anderen Weg gegangen. Die hat dann eigene Geräte gebaut. Die haben ihre Sensoren da angehängt und hatten dann Auswertegeräte, die du im Schaltschrank einbauen kannst. Und dann konntest du die ganzen Parameter da ablesen und auch konfigurieren. Und am Ende kam 4 bis 20 Milliampere Signal raus, was du dann wieder normal verwenden kannst in deiner Anlage oder eben halt einen Busanschluss, ein CAN oder ein Profinet oder was auch immer.
Also es wird bei uns ab und zu nach gefragt, aber ein K.O.-Kriterium war es noch nie.
Nee. Also das ist, und IO-Link ist ähnlich bei uns, also weiß ich nicht, haben wir jetzt auch nicht direkt unterstützt. Und weiß ich nicht, wie das jetzt so in der Industrie ist. Ist dir auch
Also
schon mal begegnet, IO-Link?
ich hab einen Kunden, der steht total auf IO-Link. Dem ist
Ja.
es ganz wichtig, dass das vorhanden ist.
Ja.
Der B&R kann das ja, denke ich, auch ganz gut und deswegen ist das da auch relativ aktiv bei denen.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass die breite Masse jetzt von den Kunden, die ich jetzt kenne, sagen, ah, wir brauchen alle IO-Link.
Gibt es nicht, ja. Ja.
Vielleicht
Naja.
ist auch da die Diagnose von den Sensoren für viele gar nicht so entscheidend.
Ich weiß es nicht.
Du kennst vom Fastbus war das ja ähnlich. Da gab es ja auch dann plötzlich die Diagnosemöglichkeiten von den neuen Modulen, von
Ja.
der Lichtleistung. Das gab es ja vorher auch nicht. Da hat es ja auch keinen interessiert.
Nee.
Aber es ist, denke ich, da ähnlich. Also, es ist zwar schön, wenn man es hat und wenn es wirklich wichtig ist, mag das schon echt interessant sein. Ansonsten kennt man halt früher ist halt der Elektriker hingegangen, wenn es Fehler gab, hat er halt geguckt, ah, Lichtschranke
Millimeter
dreckig
ranhalten.
abgewaschen.
Ja,
Ja.
genau.
Ja.
Sensor geht noch, ich tausche ihn trotzdem mal so repariert.
Ja, richtig.
Ja.
Ja, das weiß ich nicht. Also das sind natürlich Technologien, die irgendwie groß angepriesen werden und ja, keine Ahnung, ob es.
Ja, was ich,
Also
also was halt immer
auf
so,
Neudeutsch
was.
habe ich keinen Use Case.
Ja.
Ja, was man halt immer denken, also was mir immer so im Kopf schwebte, ich entwickle ja eine Anlage nicht, damit ich Service darauf machen kann oder sie konfigurieren kann,
Ja.
sondern eigentlich entwickle ich sie, damit sie läuft und möglichst ohne Probleme.
Ja.
Also das, da muss man sich halt wirklich, muss man wirklich abwägen, rentiert sich das preislich, so wie aufwandstechnisch, also man muss ja sein Personal dann auch entsprechend irgendwie schulen und die müssen dann mit ihr umgehen können. Und ich glaube, das ist halt immer so die Problematik dabei, ne?
Ja, vor allen Dingen, ja, Konfiguration, also was man sich wahrscheinlich erhofft davon ist, mehr Informationen rauszukriegen aus den Dingern, aber dann muss ich die auch in Normalbetrieb eben halt, das muss ja auch irgendjemand.
Dann haut einen Chip in den Sensor und lass den in einem anderen Protokoll reden, dann kann ich da alles drüber fahren. Ist ja heutzutage auch nicht mehr unüblich, dass die
Nee.
Sensoren schon
Irgendwas
irgendwas
anderes
reden, ne?
sprechen, ja. Genau. Ja, und der neueste heiße Scheiß ist ja, oh. neueste Ding
5 Euro,
ist
5 € in die schmutzige Wörterkasse.
die Two-Wire, das Two-Wire Ethernet. Also im Prinzip ist das ein getunneltes, ja, keine Ahnung, getunneltes Ethernet über zwei Adern. Ja, weiß ich nicht, ob man das sich jetzt antun möchte, aber okay, das wäre dann sowas wie, ich verdrahte das so wie CAN oder wie Profibus oder sowas, immer die zwei Adern irgendwie durch. Ich brauche da keinen Switch dazwischen. Ist wohl ganz nett.
Aber habe ich dann nicht Leistungsverluste, wenn ich nur zwei
Ja.
Adern habe?
Geschwindigkeit hast du auf alle Fälle.
Wollte ich
Also,
gerade sagen.
da kriegst du jetzt nicht,
Performance, nicht Leistung.
du kriegst da nicht die Bandbreite durch wie
Kein
10 Mbit
Gigabit,
oder sowas. Ne?
ne?
Also das geht
Ja.
dann
Ja,
eben halt
genau.
nicht.
Aber um mal schnell eben irgendwo was abzuholen mit zwei Adern. Warum nicht?
Genau, wenn das ausreicht und ich glaube, dass das ein gutes Ding für na, für Altanlagen ist, wenn das Kabel irgendwo schon liegt,
Ach so, ja.
kann man das natürlich benutzen und kann ich gut.
Wenn du Ethernet, ja, wenn du nur zwei Adern hast, weil CAN benutzt wurde, und dann willst du Ethernet fahren, ja.
Ja, genau. Und dann hättest du eben halt, weiß ich, weil du jetzt ein Panel hast, was jetzt Ethernet spricht und kein üblich, so wie früher, hast du ja auch Panels gehabt, die auf Bussystem gesprochen haben. Ne? Also das war gar nicht so unüblich, wenn du jetzt sagst, so, bei Siemens hat so ein Ding einen Profibus-Anschluss gehabt. Kein Ethernet. Es hat einen Profibus-Anschluss gehabt.
Wir hatten auch welche mit CAN und serieller Schnittstelle.
Ja. Und so ein Operation Panel war eben halt Teil der Anlage und wurde über einen Feldbus angesprochen. Ja. Das war.
Da oder sind ja teilweise auch die SPS-Programme drauf.
Ja. Ich hatte damals auch so ein, irgend so ein Panel von Lauer oder sowas, keine Ahnung. Irgendwas, was in so ein was in so einen explosionsgeschützten Raum reingeführt worden ist. Das durfte man da benutzen. Und das war über einen 2-Ader-Bus oder das war über Profibus wurde das angesprochen, genau. Ja. Das war noch die tolle Software. Wie hieß sie denn noch?
Bob-IT.
Bob-IT, genau.
Bob-IT. Ah, okay.
Bob-IT. Da habe ich mich auch schon mal mit vergnügen genau. dürfen.
Das war lauer.
Das genau. einzige Gute bei dem Service-Einsatz war, es war in der Karibik. Der andere war katastrophal.
Ja.
Bob-IT.
Ja, den haben wir da eingebaut. Ja,
die
ja.
Lauers ist jetzt bei Bajor, ne? Glaube ja. Ich glaube, die wurden für den Bajor hin und her gekauft.
Ja. Ich glaube schon, ja.
Da lobe ich mal halt noch die gute alte Zeit über Frequenzmodulation in der Luft, über Buschtrommeln.
Ja. So macht man das,
ja. Ja, haben wir heute vergessen. Auch da wahrscheinlich wieder Feedback. Vielleicht fällt ja noch jemandem was ein.
Ja. Ja, was das alle so, so ein bisschen von Feldbussen, was die Praxis, also damals gezeigt hat, genau, viel, ist wirklich die Integration in den Entwicklungsumgebungen der einzelnen Hersteller. Die haben alle ihre Konfiguratoren zu liefern. Wie schlecht oder wie gut sind die? Und der nächste Fall ist wirklich so ein Netz, so ein Feldbus in Betrieb nehmen und die Debug- und Analyse-Tools dazu sind immer ja, schwierig. Zu wenig.
Wenn vorhanden und zu wenig.
Ja, genau. So, also
ja, du musst es ja auch verstehen, was da dahinter im Protokoll ja. läuft.
Es gibt
bei Profi nicht lang hier ein Wireshark.
Ja. Ja, um genau.
Ein reinzugucken.
Genau. Ja, aber auch den musst du verstehen.
Ja, also genau. Ja, richtig. Das ist jetzt so ein Tool, was du einfach. Aber das kannst du einfach runterladen.
Ja.
Ja, ja,
das bei
stimmt.
Ken
ja,
musstest du mal einen Ken-Monitor haben.
Ja.
Circus musstest einen speziellen Circus-Monitor haben, den du da einklemmen konntest.
Ja, das war immer Hardware, ne? Also beim Ken ja genauso. Mhm. Das ist ja ein richtiger Ken-Analyse-Tool oder beim Profibus ja. auch. Das hänge ich denn dazwischen und der hat dann, und das Gerät kam dann eben halt unter 2000 D-Mark, Euro oder was auch immer,
ja,
kriegst du so ein Gerät ja nicht. Und wann brauchst du das, wenn irgendwo was schief geht und du hast es dann eben halt nicht, ne? Weil keiner so ein Ding sich in die Ecke stellt. Also
für deine Rechner, für einen Serviceeinsatz brauchst du hier bei Profibus und Co. dann ja auch diese PCC-Karten, die du an die Seite reingesteckt hast, damit ich da auch mal drauf.
Ja, dann konntest du auch direkt drauf gucken. Vielleicht gab es da ja auch Analyse-Tools
für. Teuer.
Ja. Ja, das weiß ich gar nicht, ob es da auch solche Analyse-Tools für gab. Aber.
Ich weiß nur, dass wir damals mit diesen komischen Karten immer rumgekaspert haben, weil wir nicht jeder durfte eine haben, wäre halt zu teuer. Und
ja, genau.
Oder
konnte ich habe letztens erst meinen Ken-Monitor wieder rausgekramt.
Ken-Monitor, hast du einen?
Ja, ja natürlich.
Ja.
Uralt, aber er läuft immer noch und ich habe ihn letztens tatsächlich gebraucht.
Ja. Also wir haben zumindest immer so ein Ding, so ein USB-Dongle in der Tasche.
Pican,
ja.
Der ist ja, ganz genau
nett.
Der.
Ja, der ist ganz nett, ja.
Den haben wir auch mal mit,
ja. Ja, ja sowas braucht man denn eben halt, um mal eben raufzugucken, was passiert da eigentlich auf dem Netz. Also wer sabbelt da mit wem oder so, sonst siehst du nichts, ne? Du siehst gar nichts, das ist ein Blindflug. Und das war eben halt, sowas fehlt den Entwicklungsumgebungen eben halt. Ja. Weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, dass das bestimmt möglich ist, irgendwie zu implementieren, aber es ist wahrscheinlich zu teuer, aufwendig, keine Ahnung. Ja,
also spätestens der Ken Master, der kann das eigentlich, weil der kriegt ja alles mit.
Ja. Ja, der könnte eine Liste eben halt rausgeben und sagen, hier, die Objekte kriege ich hier oder intern irgendwo pflegen und ich kann die mit meinem Entwicklungstool abholen und damit.
Aber sobald es so richtig an Analyse und Debuggen geht, musst du dich auch mit dem Bussystem massiv auskennen. Also
ja, ja, richtig.
Wenn du jetzt einen Modbus Master irgendwelche Bytes da zurückschmeißt, da weißt du auf Anhieb auch nicht, was da drin steht. Also nee. Da musst du dich schon mit den Protokollen genau
auseinandersetzen. Da habe ich eine kleine Anekdote von echten Problemen.
Ja.
Faulern kann ein A, nein, ich darf es nicht sagen, das Wort mit dem A, kann echt mies sein.
Ja.
Wir hatten ja. so einen Teilnehmer über UDP eingebunden.
Ja.
Und das ganze Ding war fertig konfiguriert, wir haben es eingespielt und der eine Teilnehmer antwortet eben und schickt seine 20 Byte eben zurück, alles super. Zweite Maschine aufgebaut, Teilnehmer bestellt, kommt mit neuer Firmware, die hat VLAN aktiviert. Ja. VLAN schickt 4 Byte mehr mit.
Ja.
Und die Steuerung, die das empfängt,
lehnt das ab.
Kennt das Protokoll nicht mehr. Die weiß nichts mit anzufangen.
Ja, siehst du.
Wir
ja.
haben einen Tag lang gesucht, da irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt kontrollierst du bei Wireshark mal die Unterschiede zwischen den beiden Anlagen.
Ja.
Sehe ich 4 Byte mehr, sehe ich, ah ja, VLAN-Tag mit drin.
Ja.
Wir schalten in der neuen Anlage das VLAN aus, alles super, läuft. Ja. Ja, siehst du. Manche Steuerungen können VLAN nicht, damit nicht umgehen.
Ja. Nee, das
ja, ist. Ja, die gehen nicht davon aus, dass sie so viel Paket kriegen oder so ein großes Paket.
Ja.
Dann war ein Problem, ja.
Ja, das passt da nicht in das Konzept. Dann hatte ich irgendwo hier auch schon mal irgend so ein komisches Synology-Gerät. Kann mit VLAN, irgendwas passt da nicht mehr. Sobald du es einschaltest, ist es weg.
Ja, ja, das ist denn, wenn die Norm fortschreitet, ne?
Ja, und das ziehen viele nicht nach, ne? Nee.
Warum auch? Weil die meistens...
Eigentlich wäre es wichtig.
In der Doku steht irgendwo, geht nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Das ist dann immer die Ausrede. Steht doch in der Doku.
Ja.
Irgendwo zwischen zwei Sätzen.
Ja. Genau. Ja, was haben wir noch? Zukunftssysteme.
Ja, genau, zukünftig oder was jetzt auch schon kommt, was ich sehr angenehm finde, weil man diese ganzen Probleme mit Adressen, Index und Schnickschnack nicht hat, ist der gute, schöne OPC UA.
Ja.
Der ist browsbar, das heißt, ich sehe die Gegenstelle, also die Schnittstelle der Gegenstelle, was sie mir veröffentlicht. Typenerkennung ist alles drin, also das ist eigentlich schon, glaube ich, was die Zukunft bringen sollte an Bussystemen. Ne?
Ja, ist ein bisschen komplizierter. Er hat so eine selbst beschreibende Schnittstelle, genau. Das ist,
bei vielen ist der Overhead halt ein bisschen arg. Du merkst es leistungsmäßig.
Ja.
Wenn die Schnittstelle ausreichend groß ist, dann hast du halt da plötzlich die nächste CPU-Größe am Laufen.
Mhm. Musst du auch haben, weil der frisst schon Performance, ja.
Ja, der frisst.
Ja.
Das muss ja alles auch gemacht werden.
Ja.
Das ist schon richtig. Ja. Aber nichtsdestotrotz, sowas wünsche ich mir trotzdem. Also das ist halt, dass ich nicht erst groß definieren muss, sondern dass ich im Prinzip an der Schnittstelle sehe, was kann sie, was bekomme ich und wie ist sie definiert. Also
genau.
Auch wenn da Overhead
ist. Ja, mit so direkten Funktionsaufrufen, wie man es teilweise machen kann, hat es schon seinen Charme, sage ich mal.
Ja.
Jo, definitiv. Methoden aufrufen.
Das ist schon ganz nett.
Kann schon was werden.
Ja. Ja, und die nähern sich ja denn jetzt irgendwie so ein bisschen an. Jetzt OPC UA war ja eigentlich eher für die Visualisierung gedacht. Da sind es ja sowieso etwas größere Systeme, die das auch gut weiterverarbeiten können. Aber OPC UA soll ja bis zum Sensor runtergehen am Ende möglich sein. Also das ist, glaube ich, heutzutage in der Chipverarbeitung kein Problem mehr, so kleine Chips und so intelligente zu bauen.
Ja, dann hast du im Prinzip nachher in diesem Chip über OPC UA hart drin, du hast IO-Link, also die Möglichkeiten drin.
Ja.
Du kriegst immer noch deine Signale, du kannst wahrscheinlich auch, wenn der Sensor es hergibt, einfach nur 4 bis 20 mA bekommen.
Ja.
Kannst wahrscheinlich schon auf den Chips skalieren, also ich glaube, da wird es dann schon interessant.
Ja.
Und die Schnittstelle zeigt dir, was sie dir alles bieten kann.
Ja. Ja, und dann, wenn das Ding jetzt auch noch TSN bekommt, also sprich Realtime-fähig wird.
Time-Sensitive Network heißt es.
Ja, genau. denn ist es, ja, aber am Ende ist es ja, Realtime, dass das Zeugs deterministisch sendet, dann kann man das auch als.
Die wollen doch alles reinbauen, oder?
Ja, die bauen alles rein. Jetzt haben sie
History,
da.
Alarm, File-Transfer.
Genau, das haben die alle schon drin, Methodenaufrufe. Jetzt haben sie TSN, also TSN soll reinkommen, das ist noch lange nicht drin. Aber was auch reinkommt, ist, was ja das MQTT am Ende so groß gemacht hat, ist Push and Subscribe. Und das kommt da auch rein. Oder ist schon drin, das weiß ich jetzt nicht genau, aber auf alle Fälle ist das auch angedacht, ein OPC-UA. Dann hast du alles da drin. Ne? Warum nicht? Macht das für die Implementierung immer kompliziert, aber
Ja, für den Endanwender nachher einfacher.
einfacher hat es, ja, genau.
Man muss sich nicht mehr um Bits streiten.
Genau. Nee, und vor allen Dingen hast du so, also das Tool zum Beispiel ist jetzt nicht rasend gut, sag ich mal, aber es gibt
Hier.
zumindest einen UI-Expert.
UI-Expert, genau.
Genau, und da kann ich da schon mal gucken, mich auf das Gerät verbinden, was gibt es her, was kann ich damit machen und muss mich jetzt nicht auf meine eigenen Tools nur stützen und hab denn da sowas. Wo ich schon mal das Gerät eben halt sehe und testen kann.
Ich
Und
komme schnell zu einem Ergebnis. Ob es das
genau.
Richtige ist
Ja,
eine andere Frage, aber ich
genau.
komme erstmal zu einem Ergebnis.
Und dann habe ich auch noch Wireshark dafür, weil kann ich auch noch sehen, was da
Das ist richtig.
so nackt auf dem Ethernet passiert. Ja, da hat man dann so ein paar mehr Tools in der Hand, ne? Ja. Und Implementierung, gibt es auch freie Implementierung. Kannst du deinen eigenen Server in Python schreiben oder in C++, wenn du möchtest. Ist auch möglich. Ja, das fand ich schon ganz, ganz nett. Von
Oh, da habe
daher.
ich auch eine schöne Anekdote.
Ja.
Ja, ich habe mal einen Kunden gehabt, der hatte zwei unterschiedliche Server und die irgendwie aber grob dasselbe machen sollten. Und das ging alles irgendwie nicht. Und dann habe ich das so grob probiert in Python nachzubauen.
Ja.
Und irgendwann haben wir dann aber, hat er sich doch belatschen lassen, da mal eine Remote-Session draus zu machen, dass du mal drauf gucken kann, habe ich festgestellt, dass ein falscher IP-Adresse angegeben war. Ich war eine Woche habe ich da rumprobiert, das war unglaublich. Das war die falsche IP. Ach, verdammt. Das war sehr lustig. Ja.
Kann einen schon mal kosten.
Ja,
Ja,
also
weißt du,
auch
ja auch
da
schon, wenn die
kann man sich
ganz.
dann lange beschäftigen.
Ja. Ja. Da war ich auch schon eine Woche, aber nicht mit der IP, sondern mit der Subnetzmaske.
Ja, oh,
Hatte
das
dann
ist auch mal schön.
225. Hatte ich 225.
Oh.
Ja, das siehst du noch nicht
Der,
mal.
genau, das siehst du und du fragst dich, warum erreiche ich den einen Teilnehmer mit der 102 und den mit der 103 nicht?
Ja. Ja. Ist die Schnittstelle
Weil das.
kaputt. Schick mal ein, das
Ja,
Teil. Das muss eingestellt
ey.
werden.
Boah, da war ich
Ja.
lang dran gesessen, warum
Ja,
das
siehst
jetzt
du.
nicht geht.
So ist das.
Ja.
Mit dem
Ja,
Großen.
im Großen und Ganzen ist das so. Mehr haben wir dazu eigentlich nicht zu sagen, wa? Ja. Ich glaube
Wir
nicht,
haben
dass
auch
wir noch.
alle durch, oder? Gibt es noch
Ja.
irgendwas? Haben wir einen
Ja, es
vergessen?
gibt bestimmt noch welche, aber ich glaube, die
Also.
Hauptakteure sind drin, würde ich
Ja.
mal so sagen.
Genau. Ja, und den.
Ja, MQTT hätte man natürlich noch erwähnt, also haben wir erwähnt, aber hätte noch
Ja.
drauf
Jetzt
eingehen können.
neumodisches Zeug. Jo.
Das neumodische Zeug.
Genau. MQTT. Ja, ist in Zusammenhang mit Datentransfer
Mit dem Server.
sowie OPC-UA eben halt auch zu sehen, um Anbindung an Analyse oder Leitsysteme oder was auch immer zu bekommen. Wir haben auch nicht über das alte OPC gesprochen, das
Das stimmt.
ist auch aber das, ich denke mal, das will keiner mehr haben.
Ja, also das glaube ich auch. Das ist echt das. Weg.
Das hat, weil es so schlecht war, ist es eben halt auch gestorben, sage ich mal.
Über Feldbusse kannst du viele, viele Folgen machen, ja. Und schlussendlich kannst du über jeden einzelnen Feldbus eine eigene Folge machen. Genau. Also, ja. Da kann man sich schon viel mit beschäftigen.
Ja. Nee, ich würde sagen, das war ein guter Überblick über das, was wir so jetzt haben an Technologien. Was noch dazu kommt, was man natürlich gemacht hat, ist verteilte Systeme damit zu bauen. Das heißt, ich habe nicht nur eine zentrale Steuerung, sondern über Feldbus verbundene verschiedene Systeme. Und dann kann man über sowas nochmal sprechen, aber ich denke, das Fass machen wir heute nicht mehr auf. Weil verteilte Systeme, ja, also da muss man über Konzepte sprechen und ja, Probleme gibt es da viele. Ich denke, da können wir vielleicht mal eine andere Episode darüber sprechen. Was sagt ihr? Wollen wir den Sack zumachen?
Mach den Sack mal zu.
Dann machen wir den Sack mal zu und fordern nochmal Feedback ein. Gerne auch, wenn ihr nichts zu sagen habt, einfach nur, finden wir toll.
Oder auch nicht.
Ja.
Und wie man bei uns so schön sagt, nett geschimpft ist Lob genug.
Ja, ja, nur dann kriegen wir keinen. Wir wissen nicht, also wir wissen aus Analyse-Tools, dass wir ein paar Klicks haben, aber wir wissen nicht so richtig, was die Hörerschaft so von uns hält. Und wäre ganz nett, wenn ihr euch meldet.
Was ja auch immer schön ist, wenn man ein bisschen Vorschläge bekommt, was interessante Themen sind.
Ja, genau. Wir haben noch ein bisschen was, aber irgendwann gehen sie bestimmt aus. Aber wir werden sehen. Gerne.
So quatschen so lange, bis wir Themenvorschläge kriegen.
gerne an info@nerdarray.de einfach schreiben, was ihr da so von haltet oder Vorschläge
erwartet.
Und so weiter. Dann würde ich sagen, schöne Zeit, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.
Ja, haut rein.
Ciao, ciao.